Willkommen zu einer weiteren spannenden Episode von Rare Stories, dem Podcast, der den Fokus auf seltene Erkrankungen, ihre Auswirkungen und die Geschichten dahinter legt. Früher bekannt auch als der Lohncast, haben wir ihn nun erweitert, um den vielen Wünschen von euch nachzukommen. Auch andere Themen rund um seltene Erkrankungen, wie Inklusion, also Teilhabe und so weiter abzudecken. Wie soll ich das sagen? Euer Wunsch ist quasi unser Befehl. Heute bleiben wir noch einmal beim Thema Lohn und ich habe die Ehre, Professor Dr. Dr. Robert Finger zu begrüßen, den Direktor der Augenklinik am Universitätsklinikum Mannheim. Gemeinsam sprechen wir über seine Arbeit mit seltenen Augenerkrankungen und auch über die Bedeutung klinischer Studien und welche Rolle Technologie, aber auch psychosoziale Aspekte in der Versorgung spielen. Freut euch auf faszinierende Einblicke und inspirierende Gedanken eines führenden Experten in der Augenheilkunde. Also viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen, Professor Finger, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, mich zu beteiligen an diesem spannenden Podcast. Auch ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Dann steigen wir doch direkt mal ein. Dann, was mich ganz interessiert und ich hoffe den Zuhörern auch, was fasziniert Sie denn besonders in der Ophthalmologie und in der Forschung zu seltenen Augenerkrankungen? Sie haben ja nicht nur mit Lohn zu tun, sondern auch mit ganz unterschiedlichen Augenerkrankungen.
Genau, vielleicht zunächst zu der Frage, was fasziniert mich an der Augenheilkunde oder warum bin ich Augenarzt geworden? Und das ist ja eine Frage, die ich mir natürlich inzwischen nicht mehr so oft stelle, aber die ich natürlich viel mit Medizinstudenten bespreche, bei denen es ja darum geht, in welche Richtung soll das für sie gehen. Und so wesentliche Aspekte, die an der Augenheilkunde eben faszinieren, ist, dass man mit der gesamten Bandbreite der Menschheit sozusagen zu tun hat. Wir fangen ja an bei Frühgeborenen, die wir auf Frühgeborenen-Retinopathie untersuchen, bis hin dann zu den ältesten Mitbürgern. Und wenn man mal so in unser Wartezimmer schaut, dann ist das im Grunde ja auch so das Klientel, die älteren Menschen, die eben altersbedingte Augenerkrankungen haben, aber eben auch ein großer Peak nochmal so im Alter Teenager, ja, 12 bis 14, die ihre erste Brille bekommen, weil sie kurzsichtig werden. Und dann ein kleinerer Peak nochmal bei Erkrankungen des, sagen wir, mittleren oder frühen und mittleren Erwachsenenalters. Da gehört natürlich auch Lohn dazu, aber auch andere seltene Augenerkrankungen, die sich oft dann eben im frühen und mittleren Erwachsenenalter bemerkbar machen, ne, durch zunehmenden Sehverlust ganz häufig.
Ja. Nun ist ja dieses Thema seltene Erkrankungen so ganz groß und es gibt auch immer viel mehr Awareness und das wird auch ganz oft gesagt, das finde ich auch ganz wichtig. Es gibt ja mehr als 4 Millionen Betroffene in Deutschland, allein in Deutschland, ne, die eine seltene Erkrankung haben. So mal als Frage auch an Sie, war das für Sie so relativ bekannt oder waren Sie sich dessen bewusst, als Sie damals sich für den Beruf entschieden haben und in die Praxis gegangen sind, also in die praktische Arbeit gegangen sind, dass es so viele seltene Erkrankungen gibt, wo man noch gar nicht so viel weiß, wo man ja, und ich denke auch, dass wir heute selbst noch nicht alles erforscht und erkannt haben. Spielt das so in dieser Entscheidung oder im Berufsstart eine Rolle?
Das spielt, glaube ich, wenig eine Rolle. Natürlich weiß man von diesen ganzen Erkrankungen, ja, aus dem Medizinstudium natürlich auch aus den, sagen wir mal, Praxiseinsätzen, die man während des Studiums hat, dem praktischen Jahr im Anschluss, bevor man dann als approbierte Ärztin, als approbierter Arzt beginnt zu arbeiten. Aber das sind natürlich im Grunde keine zentralen Themen des Medizinstudiums und auch nicht in der überschaubaren Exposition, die man ja dem Berufsfeld gegenüber dann häufig hat, bevor man sich dann für etwas entscheidet. Da sie einfach im, sagen wir mal, Versorgungsalltag, wenn man jetzt nicht an hochspezialisierten Zentren ist, wo diese Patienten und Patientinnen natürlich in eigenen Sprechstunden versorgt werden, nehmen die eben keinen großen Teil ein, sondern das meiste, ne, so eben Versorgung von Brillen, also Refraktionsfehlern, rote Augen, ja, im weitesten Sinne, ne, Bindehautentzündung oder trockene Augen. Dann sowas wie grauer Star, grüner Star, diabetische Augenerkrankungen, die eben eher Volksaugenerkrankungen sind. Also das hat man nicht unbedingt auf dem Schirm, dahingehend, dass man zwar davon gehört hat, aber eben nicht realisiert, dass es doch ganz häufig zu Kontakt kommt mit Betroffenen, die eine seltene Augenerkrankung haben. natürlich viele verschiedene seltene Augenerkrankungen, sodass man die einzelne seltene Erkrankung vielleicht nicht so oft sieht, aber im Gros dann ja doch immer mal wieder Betroffene mit seltenen Erkrankungen, die auch was am Auge machen, dann vor sich sitzen hat.
Und wenn man Ihren Werdegang so ein bisschen verfolgt und sich ihn anschaut, da sind seltene Erkrankungen für Sie auch schon ein wichtiges Thema und gerade auch für eine Universitätsklinik. Warum ist Ihnen auch so ein Thema wie Lohn so wichtig? Und wir haben natürlich ganz viele Betroffene hier zu Gast gehabt, die ihre Geschichte erzählen. Wir haben mit Patientenorganisationen gesprochen, wir haben mit Angehörigen gesprochen, wir haben auch mit anderen Menschen gesprochen, die in anderen ein anderes Thema mit Lohn haben oder auch mit anderen seltenen Erkrankungen. Und tatsächlich ist das so, dass es ein großes Thema in deren Geschichte ist. Das Finden von Experten. So, und jetzt habe ich hier einen zu sitzen. Und ich weiß nicht, ob es selbstverständlich ist, dass es so viele Lohnexperten gibt. Gibt es da so eine Art Motivation, wo Sie sagen, das liegt mir so am Herzen und Sie werden wahrscheinlich ganz viele Fragen beantworten müssen, die Sie ganz oft gestellt bekommen. Was ist das eigentlich? Können Sie mir das mal erzählen? Bis hin zu wahrscheinlich ganz, ganz speziellen Fragen, weil Sie einige Patienten, nehme ich an, auch über einen längeren Zeitraum begleitet haben und begleiten.
Genau, also das ist so, dass wir natürlich an universitären Zentren oder auch an anderen großen Zentren im Grunde dann eine gewisse Expertise ausbilden, vorhalten, ja, für eben die Versorgung von spezielleren Erkrankungen oder Erkrankungen, die speziellere Versorgungsprofile brauchen. Und da ist es aber so, dass, und das spiegelt sich ja in Gesprächen mit fast allen Patienten mit seltenen Erkrankungen wider, dass der Weg zur Diagnose häufig ein steiniger, langer Weg ist, ja, wo man eben viel Kontakt hat mit dem Gesundheitssystem, der oft initial nicht besonders zielführend ist, weil eben viele ja nicht nur die Erkrankung vielleicht nicht auf Anhieb diagnostizieren, was auch oft sehr, sehr schwierig ist, sondern auch dann wenig etablierte Pfade existieren, wie man jetzt jemanden, der oder die ein offensichtliches Problem hat, aber keine Diagnose, dann weiter verweisen kann. Und diese Dinge, die fehlen uns so ein bisschen, auch natürlich durch die Natur unseres Gesundheitssystems in Deutschland, das so sehr zerklüftet ist, einmal in einem ambulanten Bereich und einen stationären Bereich. Und an den Universitätskliniken sind wir eben in einem stationären Bereich, wo wir nicht so ohne weiteres an der Regel- und Grundversorgung der Bevölkerung teilnehmen und es dann immer verschiedene Hürden gibt, bis jemand tatsächlich bei uns landet. Auch kann man nicht nachschauen, welche Universitätsklinik jetzt welche Expertise für welche Erkrankung vorhält. Nicht jede Klinik kann alles abdecken, das ist einfach auch personell gar nicht möglich.
Ja.
Das macht es natürlich auch nicht einfacher für die Betroffenen, dann jemanden zu finden, der oder die sich gut mit dem Thema auskennt und auch eine gewisse Infrastruktur vor Ort hat. Ne, da gehört ja die Molekulargenetik dazu. Ne, also ich muss auch eine etablierte Zusammenarbeit in einem Labor haben, dass mir dann möglichst rasch auch die Molekulargenetik, die relevant ist, liefern kann, die auch sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt natürlich und sagen, okay, wenn ich jetzt in den häufigsten Genen geschaut habe, da aber nichts finde, dann mache ich als zweites jetzt das nächste Panel mit etwas weniger häufigen Genen. Und das hat man natürlich für die Sachen, für die man eine Kernexpertise vorhält, etabliert, aber eben für andere Sachen vielleicht nicht an diesem Zentrum. Und das sind ja alles Dinge, die man im Grunde als Betroffene dann oft in Eigenregie rausfinden muss, ja, weil es eben nichts gibt, wo ich bundesweit oder auch landesweit das nachschauen kann, ne, oder wo so landesweit, solche Überweisungsnetzwerke oder Referenznetzwerke etabliert wären.
Ja.
Das wird besser. Also es gibt ja verschiedene Initiativen, jetzt auch zum Teil schon seit über einem Jahrzehnt, Eine Initiative, die es jetzt schon seit fast 20 Jahren gibt, ist, dass ganz intensiv Zentren für seltene Erkrankungen gegründet wurden an Universitätskliniken zumeist und da eben Expertise gebündelt wird und es vor allem auch eine Ansprech- oder Anlaufstelle gibt für Betroffene, die sich dann natürlich intern quasi weiterverweisen lassen können.
Ja.
Und andere Förderinitiativen auf Bundes- und auch EU-Ebene. Es gibt ja ganz viele EU-Rare-Initiativen für eben seltene Erkrankungen.
Ist das tatsächlich so, dass Sie dieses Netzwerk oder die Initiativen, die Sie gerade beschrieben haben, auch tatsächlich in Ihrem Berufsalltag erleben? Also so ein Netzwerk aus Medizin, Patienten, Angehörige, Patientenorganisation und auch Industrie. Also klar, Sie kriegen wahrscheinlich ganz viele Erfahrungsberichte von Patienten, ne, die ihre Geschichte ausführlich erzählen, aber das ist immer der Punkt, der sich auch gewünscht wird und ich glaube, der auch notwendig ist. Also diese Verzahnung, diese Vernetzung, spielt das in Ihrer täglichen Arbeit tatsächlich eine Rolle oder begegnet Ihnen das, wo Sie sagen, da können Sie vielleicht nicht nur vermitteln, sondern spielen wahrscheinlich auch selbst eine wichtige Rolle?
Genau, also man ist ja in gewisser Weise ein Knotenpunkt, ja, für viele dieser Dinge. Also Patientenorganisationen kommen eben auf mich zu und mit Fragen, wo jemand mit einer bestimmten Frage hinverwiesen werden kann oder ob wir da weiterhelfen können. Wir vermitteln natürlich auch andersrum Patienten an Patientenorganisationen, von denen wir glauben, dass sie davon profitieren könnten. Mhm. Wir vernetzen uns natürlich mit anderen Disziplinen, die zum Teil ja eben auch relevant sind. Neurologie wäre jetzt hier eine relevante Disziplin oder schauen eben, dass wir eben die Molekulargenetik, beziehungsweise die Humangenetiker auch an Bord haben. Und je nachdem, wann jemand betroffen ist, ja, ob das im Kindesalter, als Jugendliche oder als junge oder ältere Erwachsene der Fall ist, spielen da eben auch ganz andere Dinge eine Rolle. Da geht es um die Früh- oder Schulförderung, ja, später im Leben dann eben um, ja, wie bleibe ich im Grunde arbeitsfähig, ne, sind Umschulungen und Weiterbildungsmaßnahmen gefragt. Da sind wir natürlich nicht nur mit den Schulträgern, sondern auch mit den Weiterbildungsträgern in Kontakt. Und Sie haben gerade noch Industrie angesprochen, da gibt es natürlich auch Initiativen, ja, quasi Netzwerke, die genutzt werden können, um Unterstützung zu vermitteln, um auch dann Betroffene zu vermitteln an Experten. Und ich denke, in der Zusammenschau ist das alles hilfreich. Aber ich glaube, es würde auch davon profitieren, wenn das besser unter und vielleicht auch bei so sehr seltenen Sachen bundesweit koordiniert würde. Mhm. Aber ne, da sind wir wieder beim föderalen System. Ja, ja. Viel ist eben auf Länderebene organisiert, so auch die Gesundheitsversorgung. Und das ist natürlich, was das angeht, ein gewisser Hemmschuh für die Entwicklung solcher Netzwerke.
Aber auch absolut spannend, das aus Ihrer Perspektive zu hören. Ne? Was wäre eventuell der optimalere Weg und was bräuchte man eventuell auch, um damit wahrscheinlich auch die... Es ist wahrscheinlich super interessant auch für Betroffene, die das jetzt gerade auch hören und sagen, okay, ist auch mal gut zu sehen, dass auch ne, die Ärztinnen sehen, was eventuell verändert werden müsste für dieses große Thema seltene Erkrankungen. Und wir haben gerade auch schon über die Diversität gesprochen, wie viele unterschiedliche Gäste hier auch zu Gast sind. Was ich immer ganz gerne von den Gästen wissen wollen würde, ist, weil wenn man eine Erkrankung oder einen Betroffenen kennengelernt hat, dann hat man aber ganz viele Geschichten noch gar nicht gehört. Das ist ja immer auch sehr unterschiedlich. Angefangen vom Verlauf einer Erkrankung bis hin noch zu den persönlichen Herausforderungen. Und davon gibt es wahrscheinlich eine Menge Herausforderungen und auch Höhen. Ich würde gerne mal von Ihnen wissen, Professor Finger, wie sieht denn eigentlich so ein typischer Tag für Sie als Direktor aus in der Augenheilkunde, wenn Sie das jetzt mal so umschreiben müssten? Also wie starten Sie Ihren Tag? Was gibt Ihnen so Motivation? Was sind dann vielleicht so ein paar Peaks, die größten Herausforderungen, wenn Sie vielleicht auch beim Thema seltene Erkrankungen bleiben, wenn Sie es überhaupt so zusammenfassen können? Aber das wollen wahrscheinlich ganz, ganz viele wissen.
Ich glaube, das muss man so ein bisschen differenzieren in das, wo ich quasi als Mediziner dann auch zum Einsatz komme und als versus als Administrator, ja, so einer Klinik, die ja auch administriert werden muss. Mhm. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist sehr viel mehr Administration, als man so glauben würde, ja, sodass eben ein Großteil meiner Zeit in solchen Dingen gebunden ist. Nichtsdestotrotz fange ich jeden meiner Tage mit einer Visite an, der Patienten, die ich betreue, auf Station oder eben poststationär. An einigen Tagen in der Woche bin ich im OP dann anschließend und entweder danach oder eben, wenn ich nicht im OP bin, schon direkt morgens in Sprechstunden, um eben den Großteil der Patienten, die wir ambulant sehen, ja, das, die Augenheilkunde ist ja ein ambulantes Fach im weitesten Sinne, dann in den Sprechstunden mit zu betreuen. Und Sie sprachen gerade an, was motiviert mich? Ja, mich motiviert, dass beziehungsweise das, da kommen wir wieder so ein bisschen zu Ihrer ersten Frage zurück. Warum bin ich Augenarzt geworden? Es ist ein sehr visuelles Fach. Man kann also sehr viel sehen. Mhm. Ja, und auch relativ unmittelbar, hängt ein bisschen von der Erkrankung ab, dann Diagnosen oder Verläufe beurteilen, ja, in der klinischen Untersuchung. Das ist sehr faszinierend und unterscheidet uns von ganz vielen anderen Fächern, die eben auf eine Labordiagnostik, radiologische Diagnostik, Ultraschalldiagnostik und so weiter angewiesen sind. Sodass es eben keine so unmittelbarer Zugang zum Befund, zur Diagnose, zur Therapie ist wie bei uns. Und das ist eben das, was man dann auch mit Patienten, Patientinnen in den Sprechstunden bespricht, ja, eben die aktuellen Befunde, die man in der Untersuchung erhoben hat. Das ist eben etwas, was mich fasziniert, dass wir das können. Und wir können ja, das werden ja auch viele schon miterlebt haben, sehr immer mehr und inzwischen auch, also insgesamt sehr viel, aber auch immer mehr Diagnostik in der Sprechstunde machen, wo wir eben auch niemanden anderes dann hinzuziehen müssen, sondern das eben im Grunde in der Praxis oder Augenklinik dann durchführen. Und das ist für mich faszinierend. Auch insbesondere, was so in den letzten 20 Jahren hinzugekommen ist an technischen Möglichkeiten. Und was Motivation angeht, zieht man natürlich ganz viel aus dem Feedback, das man von Patienten, Angehörigen, Kolleginnen, Kollegen bekommt. Wenn man nur merkt, auch wenn man jetzt vielleicht in der Sache, weil es eine monogenetische Netzhautdystrophie zum Beispiel ist, bei der wir keine Therapie haben, dann nicht weiterhelfen kann, sind oft viele schon allein dafür dankbar, dass man im Grunde als Ansprechpartner da ist, eine Diagnose gestellt hat und diese ganze Ungewissheit, wie geht's weiter, kann ich das vererben oder nicht, wie ist meine Prognose, nicht komplett natürlich aus dem Weg geräumt oder aus dem Raum geschafft wird, aber doch zumindest deutlich reduziert werden kann. Und das ist etwas, was durch einen Großteil des Arbeitsalltags trägt.
Ja. Ja, Sie haben wahrscheinlich ganz viele Rollen als nur Mediziner zu sein. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind Ansprechpartner, Sie sind vielleicht Zuweiser. Zu Ihnen werden ganz viele Patienten zugewiesen, ne, die wahrscheinlich auch von niedergelassenen, kleineren Kliniken, wo vielleicht auch noch ein Fragezeichen ist, wo vielleicht auch versucht wird, Zeit zu sparen und zu sagen, ich meine, das wäre natürlich der beste Fall, wenn man sagt, okay, wir empfehlen Sie gleich weiter in das Zentrum, weil dort geht es ein bisschen, was heißt vielleicht nicht schneller, aber da kann vielleicht gezielter geschaut werden mit Ihrem Erfahrungsschatz. Und viele Betroffene sagen ja auch, ja, natürlich, das Sehen ist mit das Wichtigste, der wichtigste Sinn quasi auch. Ist das auch so, dass Sie, wenn Sie Patienten lange begleiten, dort vielleicht auch, weil das so einschneidend ist, wenn man sehr eingeschränkt ist, dass da so eine, dass es eine besondere Beziehung gibt zu Ihren Patienten? Patientinnen und Patienten?
Genau, viele, das trifft für viele Augenerkrankungen zu. Viele Patienten begleiten wir eben sehr lange. Und auch wenn wir für viele natürlich nicht der Hauptansprechpartner, die Hauptansprechpartnerin sind, sondern die niedergelassenen Kollegen, die Patienten versorgen, sehen wir sie doch regelmäßig wieder für ein Update oder einen Verlauf, eine Verlaufsuntersuchung. Oder eine erneute Beratung. Und da baut man natürlich eine gewisse Beziehung auf. Ne? Man erkennt das, gerade wenn man jetzt jemanden begleitet, der oder die jung zu uns gekommen ist und da, dann ne, macht man ja auch so ein bisschen die schulische Laufbahn mit, ja, und den Berufseinstieg, die Ausbildung, solche Dinge. Und da geht es natürlich auch darum, ne, was ist möglich, auch was zum Beispiel das Sehen angeht, ja, was kann gemacht werden, wie ist der Unterstützungsbedarf, auch ne, später, wie muss ein Arbeitsplatz aussehen, damit jemand arbeiten kann oder optimal arbeiten kann, oder wie muss ein Arbeitsplatz angepasst werden, wenn das eben nicht der Fall ist. Also da und dann gibt es natürlich auch verschiedene andere Fragen. Jetzt bei Lohn weniger, aber wir betreuen eben auch viele Autoimmunerkrankungen des Auges, wo die Betroffenen eben eine Immunsuppression brauchen. Und da ist Kinderwunsch immer ein Thema, weil sie mit der Immunsuppression eben keine Kinder zeugen oder bekommen sollen. Da hat man natürlich dann irgendwann eine sehr sagen wir auch persönliche Beziehung, ne, zu den Betroffenen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie haben auch selbst die technologischen Fortschritte auch schon angesprochen und Sie sind ja auch Experte für Bildgebung und neue Technologien. Ich meine natürlich, wenn ich Sie wäre, dann ja an so einem Universitätsklinikum. Wie wichtig ist denn Ihrer Meinung nach die Weiterentwicklung von der Technologie und wie kann man sich das vorstellen, dass die neuen Technologien auch, ich sage jetzt mal, zeitnah auch an Patienten, ich will nicht sagen ausprobiert werden, aber angewandt werden? Also wird das auch immer schneller und sehen Sie da auch, wenn man mal so in die berühmte Glaskugel guckt, gibt es da was, man sagen kann, also das wird sich immer verbessern, dass vielleicht dadurch auch, weiß ich nicht, die Diagnosezeiträume, die wir als sehr herausfordernd vorhin beschrieben haben, vielleicht sogar verkürzt werden, oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Sprechen Sie einen guten Punkt an. Also die Technisierung und die Weiterentwicklung auch der apparativen Diagnostik, die wir so im Alltag erleben, die ist ja schon sehr rasant. Jetzt auch gerade so in den letzten 10, 15 Jahren, wenn wir an die Weiterentwicklung der insbesondere der Netzhautbildgebung auch denken, aber natürlich auch der Bildgebung am vorderen Teil des Auges, dann ist das inzwischen so sehr, sehr schnell und hoch aufgelöst und relativ unkompliziert durchzuführen und steht eben an vielen universitären Zentren oder anderen großen Zentren zur Verfügung. Ein Problem, mit dem wir uns leider zwangsläufig auch immer beschäftigen müssen, wird es denn auch bezahlt, wenn es durchgeführt wird? Wir operieren eben ganz viel oder wir machen eben ganz viel über Pauschalen an universitären Zentren, da ist es nicht ganz so wichtig. Ja, aber wenn Sie in die Praxis gehen oder in nicht-universitäre Zentren, dann spielt das schon eher eine Rolle. Kann ich jemandem etwas anbieten, also eine technologische Neuerung, hängt dann, oder ob ich das anbieten kann, hängt eben sehr davon ab, ob das finanziert wird, zum Beispiel von den Krankenkassen. Und da gibt es oft eine sehr lange Zeitverzögerung, also bis technische Neuerungen dann auch einen Zug halten in den Katalog der Leistungen, die über die Krankenkasse zu finanzieren sind, dauert eben dann doch sehr viel länger. Und da ist es dann eben auch von Vorteil, wenn man an universitäre Zentren geht für diese Diagnostik, die da oft in, sagen wir mal, etwas größerem Umfang zur Verfügung, nicht immer, aber oft eben in etwas größerem Umfang zur Verfügung steht. Und ein großer, im Moment noch ein bisschen unklarer Bereich, dahingehend, wie sich das tatsächlich, ob und wenn ja, wie sich das positiv im Alltag auswirkt, ist künstliche Intelligenz. Ja, wenn ich eine Fotografie der Netzhaut, die relativ unkompliziert durchzuführen ist, auch nicht nur an einem universitären Zentrum, sondern auch an vielen anderen Zentren, beziehungsweise auch bei vielen niedergelassenen Kollegen, dann durch einen KI-Algorithmus befunden lasse, der mir vielleicht Hinweise gibt, das könnte eine seltene Erkrankung sein, bitte schicken Sie doch jetzt diese Person an ein Zentrum, dann kann das natürlich das Ganze nochmal erheblich verbessern. Aber auch da ist wieder die Frage, wie das tatsächlich im Alltag ankommt, im Versorgungsalltag. Technisch ist das wahrscheinlich weitestgehend schon möglich, aber das ist ja dann, sagen wir, ein neues Medizinprodukt, das irgendwie entwickelt, zugelassen und eingeführt werden muss. Und ich glaube, da sind die Hürden doch relativ hoch noch.
Also es findet noch nicht statt. Also flächendeckend schon gar nicht. Noch
nee, nicht. Genau. Das findet im Grunde nur in so experimentellen Studien statt, wo man mal schaut, ob das möglich ist, ja, und wenn ja, in welchem Umfang und wie genau das dann vorhersagen kann. Und das klappt in diesen Studien eigentlich ganz gut. Aber der Transfer in die, sagen wir mal, Routineversorgung, der hat noch nicht, auch noch nicht mal ansatzweise stattgefunden.
Ja, aber das wird die Zukunft sein, nehme ich an. Ne?
Ja, ich denke auch.
Das wird der Weg sein, ja. Ich möchte mit Ihnen noch weiter in die Zukunft schauen, wenn wir jetzt auch über das Thema klinische Studien sprechen. Das ist ja auch ein Thema, finde ich, das so seit gut einem Jahr wieder Aufschwung erhält, dass man natürlich auch sehr viel offener ist für klinische Studien, also nicht nur von der Regierungsseite her, dass es wieder etwas mehr unterstützt und gefördert wird, sondern auch gerade für Patienten, für Betroffene von seltenen Erkrankungen spielt das eine ganz wichtige Rolle. Ich würde das gerne mal aus Ihrer Perspektive beantwortet bekommen. Also welche Bedeutung haben Studien tatsächlich? Und viele Betroffene wissen immer gar nicht, was muss ich tun? Woher weiß ich denn, welche Studie eventuell für mich auch relevant sein könnte? Und auch hier ist das tatsächlich der Weg, um die Versorgung von Patienten zu verbessern.
Das ist ein sehr wichtiger Bereich. Klinische Studien sind essentiell, wenn es darum geht, dass wir neue Therapien so weit entwickeln, dass Sie haben ja gerade schon quasi die Regierungseinrichtungen, also in diesem Fall die Zulassungsbehörden, angesprochen, dass wir die überzeugen können, ja, dass es auch Sinn macht, das zuzulassen. Und wenn ich wir sage, dann sind nicht wir das, sondern das sind so teure Unterfangen, auch in Anbetracht der hohen Sicherheitsstandards, die erfüllt werden müssen, dass das ausschließlich oder fast ausschließlich von Industrieunternehmen durchgeführt wird. Und diese Studien sind aus meiner Sicht essentiell, denn ohne diese Studien würde es überhaupt keinen Fortschritt in der Behandlung geben. Mhm. Wir können natürlich immer experimentell irgendeine Behandlung, von der wir glauben, sie könnte funktionieren, ausprobieren in Einzelfällen. Aber das zeigt natürlich nicht, dass es tatsächlich bei allen anderen auch funktioniert, sicher ist und auch ein gutes Investment, ja, sondern also ein gutes Investment nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Gesellschaft, ja, zu sagen, okay, das ist etwas, was jetzt über die GKV zum Beispiel in Deutschland finanziert werden sollte. Und diese Daten, die müssen wir in klinischen Studien generieren. Diese klinischen Studien haben unglaublich hohe Anforderungen an Datenqualität, Sicherheit. Es reichen inzwischen auch schon lange nicht mehr nur eine Studie, sondern man muss direkt zwei identische Studien, die unabhängig voneinander sind, machen. Und die müssen beide dasselbe zeigen, damit es für die Zulassung reicht. Also die Auflagen sind sehr hoch, um zu zeigen, dass das A wirkt, B sicher ist und C im Nachgang dann eben auch für die GKV eine gute Investition oder dass sich zumindest die Kosten dann in einem Benefit für die Betroffenen auch widerspiegeln. Also vielleicht vor dem Hintergrund ist es ganz wichtig, dass diese Studien durchgeführt werden. Und wie kann ich mich darüber informieren, was an Studien läuft? Auch das wieder nicht so einfach. Es gibt natürlich Studienregister. In der Europäischen Union muss jede Studie, die hier stattfindet, im EUDRA-CT-Register öffentlich einsehbar gemeldet werden. Das ist aber für Laien kaum verständlich, ja, was da hinterlegt ist, auch wenn sie es einsehen können. Ja. Mhm. Auch es gibt für die meisten Studien so eine Laien, in Anführungsstrichen laienverständliche Zusammenfassung, aber da müssten sie dann tausende von Studien durchsuchen. Klar kann man die filtern nach Augenstudien und so weiter, aber das ist wenig hilfreich. Was zum Beispiel die Patientenorganisation Pro Retina macht, also die sich mit seltenen, unter anderem mit seltenen Netzhauterkrankungen befasst, ist, dass sie ein Register aufgebaut hat, wo sich jeder Betroffene erfassen lassen kann. Und wenn dann relevante Studien neu aufgelegt oder durchgeführt werden, werden die dort registrierten Betroffenen informiert. Und das ist eben eine ganz gute Möglichkeit, weil da, sagen wir mal, viele Filter dazwischen geschaltet sind, ja, bevor dann eine Studie quasi als mögliche Studie die in Frage kommen für den speziellen Betroffenen oder die Betroffene dann weitergegeben wird. Ne? Auch die ProRetina hat ja einen wissenschaftlichen Beirat, der natürlich auch über sowas schaut und so weiter. Ja.
Sie vermitteln aber auch Patienten an Studien?
Natürlich, wir nehmen ja auch an vielen Studien teil, als sozusagen durchführende Instanz. Mhm. Ja, die Studien werden ja dann im Grunde abgewickelt, oft über Universitätskliniken oder andere große Kliniken, die ein Studienzentrum haben.
Genau. Mhm.
Und da nehmen wir, klar, nehmen wir teil. Oder wenn wir nicht teilnehmen, wissen wir von den meisten Studien, wer teilnimmt und können Betroffene, die in Frage kommen, dann weiterverweisen.
Ja. Sie haben gerade ProRetina schon angesprochen, das Patientenregister betreut Frau Dr. Sandra Jansen, die auch hier schon zu Gast war. Also wer das gerade zum allerersten Mal hört, darf gerne in die Folge nochmal reinhören, das ist auch ganz spannend. Und was halt, also Frau Dr. Jansen so wichtig ist, ist halt, ich sag's mal, die Patientensprache in Patientisch, ne, ist es ganz schnell, ganz direkt zugänglich. Man kann Fragen beantworten, man kann sich eintragen, man kann das nachvollziehen. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle, ich sage jetzt mal, Übersetzungsinstanz, so wie Sie sagen, dass man sonst ganz viel recherchieren und lesen muss. Was mir auch immer sehr stark auffällt, aber auch gefällt, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in anderen Projekten, wenn ich mit Betroffenen von seltenen Erkrankungen oder selten hier auch ruhig mal in Klammern gesetzt, ich sag mal, ich spreche von chronischen Erkrankungen, wenn ich davon spreche, ist so dieser Wunsch nach dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Und ich finde es ganz gut, dass auch so das Thema Teilhabe, Inklusion oder auch mentale Gesundheit immer mehr auch den Platz findet, auch gerade bei ganz jungen Menschen, das finde ich ganz, ganz toll. Nun wird bei ihnen ganz viel Medizin gemacht, das ist auch gut so, mit Medizin und Pflege. Ist es aber so, dass diese Aspekte für sie auch immer mehr eine Rolle spielen? Also ist es das, was sie, das hört sich immer theoretisch an, man muss alles mitbedenken. Das ist, glaube ich, uns allen klar, wie das praktisch manchmal läuft. Das ist vielleicht noch ganz, oder für jeden auch noch nicht so ganz, ganz, ganz klar. Und jeder hat auch andere Themen, aber so aus ihrer Erfahrungen, können Sie das so ein bisschen eingrenzen, so diese, ich sage es mal in Anführungsstrichen, besonderen Herausforderungen von Betroffenen von chronischen Erkrankungen und was fehlt Ihnen da vielleicht noch als Mediziner, ich will jetzt gar nicht den Direktor der Klinik ansprechen, sondern als Mediziner, was fehlt Ihnen dann noch, wo Sie sagen, das ist, sehe ich genauso, aber auch ich habe meine Liste mit Wünschen, um das mal abzugleichen auch.
Ganz wichtiger Punkt, das ist ja auch wieder eine Frage der Vernetzung, denn das ist ja doch in vielen Regionen relativ fragmentiert. Es sind also verschiedene Anbieter für diese, sagen wir mal, Dienstleistungen, die man braucht. Eine Teilhabeberatung, vielleicht, wenn man schlecht sieht, eine Orientierung, Mobilitätstraining, eine visuelle Rehabilitation, die psychosoziale Beratung, Arbeitsplatzberatung. Ja, oder bei jüngeren Menschen geht es dann um die Studienberatung, die Schulförderung. Das sind alles unterschiedliche Ansprechpartner und da gibt es eben wenig koordinierende Stellen, dass man sagen könnte, okay, wenden Sie sich an diese eine Instanz, da wird das alles koordiniert. Das wäre total hilfreich, also für mich als Arzt, weil ich dann ruhigen Gewissens jemanden dahin schicken kann und davon ausgehen kann, dass alles, was relevant ist für die Person, auch abgedeckt ist. Aber natürlich auch für die Betroffenen, ne, die natürlich so dann weniger Selbstkoordinierungsarbeit leisten müssen, als das jetzt im Moment der Fall ist. Was mir eben auch sehr fehlt, ist ein, sagen wir mal, Reha-Konzept für Menschen, die auch zum Teil eben sehr rasch dann einen zum Teil ja auch sehr deutlichen Sehverlust erlebt haben. Ne, also sie kriegen irgendwie eine neue Hüfte und sind dann 4 Wochen in Reha. Ne, ihnen wird beigebracht, wie sollen sie damit laufen, was können sie alles machen. Sie haben Physiotherapie, verschiedene andere Eingriffe und das ist ein totaler Standard. Ja. Sie müssen sich quasi schon wehren, wenn sie das nicht möchten, weil quasi ab dem Zeitpunkt der OP wird das alles durchgeplant. Es gibt Ansprechpartner im Krankenhaus und so weiter.
Ja.
Und das gibt's bei Sehverlust gar nicht. Niemand hilft ihnen. Ja, sie sind quasi akut erblindet und Es gibt überhaupt nichts, ne? Also keine Reha, gar nichts. Es sei denn, Sie kennen die eine Reha-Klinik in Deutschland, die es gibt, die sowas anbietet.
In Masserberg,
Masserberg, ne? Genau.
In Thüringen.
Und müssen da aber dann irgendwie hinkommen. Und dann müssen Sie Ihren Reha-Träger ja noch überzeugen, dass das auch sinnvoll ist, dass man Ihnen jetzt beibringt, wie Sie sich im Raum orientieren, wie Sie vielleicht den Rest, das Restsehvermögen, das Sie haben, optimal nutzen können. Was, das ist ja auch ein ganz hoher psychosozialer Beratungs- und Therapiebedarf oft, ne, wenn man so aus dem Leben gerissen wird und weil man jetzt plötzlich schlecht sieht. Und das findet überhaupt keine Beachtung. Ich bin schon mal auf die deutsche Rentenversicherung zugegangen, habe gefragt, warum ist das so? Dann haben die gesagt, ja, weil das in ihren Zahlen nicht auftaucht. Aber ich meine, wie soll es in ihren Zahlen auftauchen, wenn es nicht Reha-relevant ist? Ne? Und auch kein, also das ist ne, so Bürokratie, die einen zum Verzweifeln bringt. Aber da muss, glaube ich, ganz viel passieren. Ja? Also das ist ein Bereich, der natürlich, man wünscht immer allen, dass sie da nicht hinkommen. Ja? Das ist, also dass der Verlust so deutlich ist, dass man das alles in Anspruch nehmen muss. Aber man kann es eben bei vielen dann doch auch, zumindest ja, wenn man so viele Jahrzehnte in die Zukunft schaut, nicht ausschließen. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, als deutsche Augenheilkunde, aber eben auch als alle anderen, die involviert sind, Orientierungsmobilitätstrainer, ja, die psychosoziale Unterstützung, Erwachsenenbildung und solche Dinge eben zusammenarbeiten, um da umfassende und auch dann finanzierte Reha-Konzepte aufzustellen.
Ja, klingt so, als bräuchte die Rentenversicherung vielleicht eine klinische Studie, dass die Reha-Zahlen mal richtig ausgewertet werden. Weil, ich meine, das ist natürlich relevant auch für die Niedergelassenen. Die müssen ja wissen, es gibt so ein Angebot, um die Patienten dort auch hinzuvermitteln. Und Professor Kunert ist die Leiterin der Reha-Klinik, die auch, also es war jetzt Zufall, aber auch die war hier schon zu Gast im Podcast und hat über das richtige...
Sehr gut, es war auch nicht abgesprochen.
Nein, es war auch nicht abgesprochen, aber naja, ich sage jetzt mal, natürlich sprechen viele die Reha-Klinik Masserberg an, weil es nur diese eine gibt, ja, und das ist nämlich auch ihre Herausforderung gewesen, alles gut und schön, aber wenn halt niemand oder wenige zuweisen, klar, sie kann nicht alle aufnehmen aus ganz Deutschland, das ist auch klar, aber sie hat genau das beschrieben, was sie auch gerade erörtert haben, da ist noch ganz viel Luft nach oben und sie hat natürlich dann auch gezeigt, also hört ihr auch gerne auch nochmal rein, was ist eigentlich der Alltag in so einer Augenklinik? Das wissen, also Augenreha-Klinik, das wissen halt viele nicht, dass es sowas gibt, um dass es von bis geht. Ne? Also ja, wieder Einstieg in einen neuen Beruf oder Wiedereinstieg in den alten Beruf und Langstocktraining und so weiter und so fort. Also das ist auch ganz, ganz spannend. Ist das so, dass die Patienten vielleicht jetzt so gefühlt heute offener und freier über ihre psychosozialen Herausforderungen sprechen? Also auch schon bei Ihnen? Kriegen Sie das mit?
Ja, nein. Also es ist so, dass, wie ich glaube, wir haben das, also es ist auf beiden Seiten so, dass man es mehr auf dem Schirm hat. Ne? Also wir haben es mehr auf dem Schirm. Ja. Und die Betroffenen haben es eben aber auch mehr auf dem Schirm, dass das ein Problem ist oder sein kann und dass es auch Hilfe geben kann in dem Bereich und dass man das, dass es auch okay ist, wenn ich das anspreche, auch auf beiden Seiten okay ist, wenn man es anspricht. Das ist, denke ich, etwas, was sich in den letzten Jahrzehnten sehr geändert hat, ne? Dass man also bereit ist, sowas auch anzusprechen und dass wir da vielleicht nicht immer die exakt passendste Lösung dann auch haben, aber dass man auf jeden Fall das mit berücksichtigt bei vielen Dingen.
Mhm. Ja, okay, ja. Extrem wichtig, aber klar, so wie Sie sagen, wir selbst haben es ja auch mehr auf dem Schirm und hören sowas wahrscheinlich auch schneller und können das auch besser aufnehmen, auch wenn wahrscheinlich ja das Angebot an Hilfe nochmal ein extra Thema wert wäre. Ich komme tatsächlich schon zu meiner letzten Frage und die ist in allen oder in vielen Interviews relativ ähnlich, weil das finde ich immer ganz spannend. Ich würde gerne von Ihnen wissen, damit man ja vielleicht mehr Bewusstsein für das Thema schaffen kann, also auch seltene Erkrankung. Haben Sie eine Botschaft, wenn Sie die so formulieren könnten? Einerseits an die vielen Betroffenen von seltenen Erkrankungen, die Sie auch kennengelernt haben und betreuen, aber auch vielleicht eine Botschaft an die Gesellschaft. Was bräuchten wir noch und was würden Sie antworten?
Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass das Thema zunehmend wahrgenommen wird, auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt wurde in den letzten 10, 15 Jahren, ja, auch durch die Achse zum Beispiel, Diese Allianz seltener chronischer Erkrankungen, ja, und verschiedene andere quasi bundesweite, aber auch europäische oder auch zum Teil globale Initiativen. Die Gründung Zentren seltener Erkrankungen an vielen universitären Standorten und so weiter. Also es ist viel passiert, aber Sie haben natürlich völlig recht, da ist viel Luft nach oben und viel findet eben unverändert an Zentren statt, wo die, sagen wir, eine begrenzte Reichweite in die Fläche haben. Und die Erstanlaufstelle sind eben nicht diese Zentren, sondern es sind viele niedergelassene Kollegen, die ja, Versorgung, ne, in Anführungsstrichen draußen dann machen. Und ich glaube, wenn man da eine bessere Verlinkung auch für dann die schnellere Diagnose und dann unter Umständen, wenn es eine gibt, eben auch Zugang zu Therapien dann ermöglichen könnte, wäre vielen geholfen, auch weil diese langen, holprigen Diagnosewege ja oft auch belastend sind, ja, also für die Betroffenen, für die Familien. Da ist, glaube ich, viel Verbesserungspotenzial. Und ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man versucht, mehr gesundheitspolitisches Gewicht zu bekommen. Das schafft aber niemand als Einzelperson, sondern es funktioniert ausschließlich über Interessensvertretungen, in Anführungsstrichen, und in diesem Fall eben Patientenorganisationen.
Ja, richtig, richtig.
Das heißt also, die Organisation als, wenn ich betroffen bin, dann Patientenorganisation, die natürlich dann einen ganz anderen Zugang hat zu Kostenträgern, zu Politik, zu Entscheidungsträgern im Gesundheitssystem, die ist ganz essentiell. Also dass man, wenn man das möchte und auch schafft, auch zeitlich schafft natürlich, ich immer allen sehr ans Herz lege, Mitglied in einer Patientenorganisation zu werden und sich da auch aktiv einzubringen. Denn wenn wir nicht auf der gesundheitspolitischen Agenda auftauchen mit diesen ganzen Themen, dann gehen die endlichen Ressourcen, ja, wir müssen ja einen sich leerenden Topf, ja, verteilen an andere, die eben mehr Lobbyarbeit machen. Und da, denke ich, müssen wir uns auch perspektivisch noch ein bisschen besser aufstellen. Das trifft die Patientenorganisation, aber natürlich auch die Fachgesellschaft, ne? Also zum Beispiel den Berufsverband der Augenärzte, die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft und so weiter.
Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht und gibt uns auch einen ganz spannenden und interessanten Einblick in Ihren Alltag, ist vielleicht zu groß gesagt, aber in Ihre wichtige Arbeit, wie mannigfaltig tatsächlich so ein, ich sage jetzt mal, Netzwerk-Uniklinikum tatsächlich ist, ja, mit wem Sie das so zu tun haben. Von daher vielen, vielen Dank für Ihre ganzen Insights heute, für den Einblick und wenn ihr das interessant fandet, dann abonniert doch gerne diesen Podcast oder teilt diesen Podcast und es warten noch ganz viel andere spannende Geschichten auf euch. Dieser Podcast Rare Stories kommt jeden Monat am 15. raus und Professor Finger, vielen Dank für Ihre Zeit und liebe Grüße nach Mannheim.
Ja, sehr gerne und vielen Dank.